Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. IT for Kids e.V. bietet altersgerechte IT-Kurse für die 3. bis 6. Klasse, die Logik und Prozessdenken fördert. Der Verein hat bereits über 2000 Kids erreichen können und diese verteilen sich auf 30 Schulen und Bildungseinrichtungen in 2 Bundesländern. Mittlerweile arbeiten bei IT for Kids 41 Studenten zusammen, um preiswert digitale Bildungsangebote zu schaffen. Richtig?
Das trifft's gut.
Herzlich willkommen im Weltverbesserer-Podcast Sebastian Schilling und Finn Masukiewicz. Ihr seid Studierende der RWTH Aachen und ihr seid die Projektleiter vor allem von diesem Projekt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dieses Projekt ins Leben zu rufen?
Also IT for Kids haben wir mittlerweile jetzt vor knapp 5 Jahren in die Startlöcher gesetzt. Die Vereinsgründung war ja tatsächlich erst letztes Jahr, aber davor liefen wir schon sozusagen unter einem anderen sozialen Verein mit drunter als Projekt. Und damals haben wir uns vor allen Dingen als Team damit beschäftigt, welche Chancen und Risiken die Digitalisierung mit sich bringt und welche sozialen Probleme daraus entstehen können. Also wir haben so eine Art Social Entrepreneurship Background und in unserem Netzwerk haben sich halt viele Leute mit diesen Themen beschäftigt und wir eben genau mit dem Thema Digitalisierung. Und es ist da relativ schnell klar geworden, dass unsere Schulen besonders verlieren könnten, was das angeht. Also ich sage immer so ein bisschen, keine Ahnung und niemanden, der es macht. Das ist eben genau, was es ist. Also wir haben einen Fachkräftemangel, einen Lehrermangel und dazu existiert auch keine Ausbildung, kein Fachwissen, um IT spielerisch den Kids beizubringen. Das heißt ja nicht, dass die alle programmieren lernen müssen, sondern eben genau, dass die diese Denkweisen mitnehmen und die Fähigkeit, mit der Maschine zu interagieren und so ein bisschen zu verstehen, was man da vor sich hat. Und eben weil es damals nichts gab, was diese Lücke decken könnte in nächster Zeit, haben wir uns gefragt, gut, was haben wir denn damals noch nur lokal in Aachen, was uns besonders macht? Und dann haben wir gesagt, gut, hier sind 45.000 Studis, die sind alle schon digital, die hängen quasi täglich am Handy und wir können die, egal was die studieren, wir können die abholen innerhalb von 4 bis 5 Stunden Schulung und mit einem kompetenten Lehrkonzept und geben denen das an die Hand und schicken die als preiswerte Kursleitung in die Schulen. Und das ist eigentlich genau dieser perfekte Match, weil dadurch, dass wir eben auf Studibasis mit denen zusammenarbeiten und im Non-Profit-Bereich unterwegs sind, können wir das super, super preiswert machen. Das ist genau, was es gerade braucht. Das ist ein super praktikabler Ansatz. Ne? Wir können sagen, okay, Studis, Schulen, wir verbinden die, Win-Win. Die Schulen haben preiswerte IT-Kurse, die Studis können sich engagieren. Einige Studis lassen sich das sogar zu ihrer Lehrausbildung anrechnen. Und die Schüler haben spielerische IT. So, und das ist halt genau, was uns ausmacht und warum wir das auch mittlerweile schon so lange machen.
Mhm. Super, klasse. Jetzt überlege ich gerade nochmal, wie war das damals bei mir zur Schulzeit? Ich meine, ich habe 1995 Abi gemacht, das ist schon eine ganze Weile her. Wir hatten in der Oberstufe, zumindest in der weiterführenden Schule, hatten wir eine Informatik-AG. Aber das war so ein bisschen so, da waren halt so Nerds unterwegs, da haben sich nicht so viele Menschen für interessiert. Ich weiß nicht, ich war da nie. Wie sieht die Situation in den Schulen aktuell aus? Ich habe das Gefühl, leider sind die fast immer noch auf dem gleichen Stand wie in den 90er Jahren, oder?
Also ich war auch jetzt vor kurzem erst in der Schule im Vergleich zu dir. Ich hatte den Informatik-Leistungskurs sogar gewählt bei uns und das war schon sehr stigmatisiert alles. Also es war stereotypisch, nicht eine stereotypische Abgrenzung, aber die Leute, wenn du da hingekommen bist, dann hast du dir gedacht, okay, das sind Informatiker. Und die Leute, die es vielleicht interessiert hat, die Schüler und Schülerinnen, die es vielleicht interessiert hat und die vielleicht dann doch diesen Kurs gewählt hätten, haben den nicht gewählt, eben wegen dieser Stigmatisierung. Und dagegen probieren wir auch so ein bisschen vorzugehen. Die Kids sind einfach nicht stigmatisiert gegenüber jetzt Informatikern oder Informatikerinnen. Und deswegen ist es das genau der richtige Zeitpunkt, die abzuholen und da ein bisschen die Angst vorzunehmen vor IT.
Ja. Schön. Klasse. Ja, lieber Finn, du hast ja eben schon gesagt, also ihr habt als einen Baustein die Studenten, die ihr praktisch ausbildet und vor Ort hinschickt. Aber es gibt noch andere Bausteine, die ihr mit IT for Kids abdeckt und mit denen ihr versucht, den Kindern die Informatik oder die IT nahezubringen.
Ja, genau. Also der Studi ist sicherlich ein wichtiger Teil von uns, aber wir haben eigentlich eine Art Komplettlösung. Ich sage mal so ein Servicepaket für die Schulen, bestehend aus eigentlich 3 Komponenten, dem Studenten, einem Lehrkonzept und der Lehrsoftware. Und der Studi ist sicherlich im Moment der wichtigste Teil, weil das ist eben genau, was fehlt, preiswertes, kompetentes Fachpersonal. aber Lehrkonzept und Lehrsoftware helfen eben dabei, diese Umsetzung zu gewährleisten. Das heißt also, das Lehrkonzept selber, das ist eine Ansammlung an verschiedensten Arbeitsblättern. Letztendlich ist das Lehrkonzept eigentlich quasi ein, damals zumindest war es noch, ein 70-seitiges PDF. So. Und okay. Da steht für unseren Studi oder dann letztendlich die Lehrkraft, die den Kurs durchführt, alles drin, was er wissen muss. Für jede einzelne Stunde sagen wir, okay, du könntest in dieser Stunde zum Beispiel dieses Projekt machen. Wir haben so verschiedene Projekte, die halt einen verschiedenen Schwierigkeitsgrad haben, ähnlich wie so Level, die man lösen muss zusammen mit den Kids. Und das heißt, im Lehrkonzept wird der Studi eigentlich perfekt abgeholt. Und das geht aber natürlich nicht nur mit Studis, sondern das Lehrkonzept haben wir mittlerweile auch an Bildungseinrichtungen einfach abgegeben und das an Lehrkräfte gegeben und haben gesagt, und die haben dann alle gesagt, wow, ich wünsche, das hätte ich auch für andere meiner Fächer, weil damit kann man halt richtig schnell digitale Bildung unterrichten und das kann jeder. Und die Lehrsoftware, das ist vielleicht noch so ein wichtiger Aspekt, ist dann die dritte Komponente und fällt vor allen Dingen unter das Stichwort grafische Programmierung. Das ist vielleicht noch so, was machen die Kids jetzt dann eigentlich konkret, fragt man sich dann so ein bisschen. Ne? Wir sind jetzt nicht der Internetführerschein, wo man irgendwie Word und Browser oder sowas lernt, sondern wir machen wirklich Programmierung. Wir glauben nicht, dass die alle programmieren können müssen, aber wir denken, es ist halt eine super Hilfe. Und bei uns funktioniert das eben über grafische Programmierung, also nicht 1000 Zeilen Code in die Tasten hauen, so wie man das aus dem Film kennt, der Hacker sitzt im Keller und dann ganz viel grüner Bildschirm und so weiter, sondern bei uns haben die Kids quasi so Lego-Blöcke, man kennt das vielleicht von Lego Mindstorms oder von Scratch und das sind so ein paar Vertreter, wo man letztendlich quasi diese ganzen Befehle, wie zum Beispiel jetzt, weiß nicht, die Maus über den Bildschirm zu bewegen, abkapselt in diese Lego-Blöcke und die kann man dann zusammenstecken und ähnlich wie bei Lego ist es bei uns auch so, dass eben nur das zusammenpasst, was auch zusammen Sinn ergibt. Das heißt also, die Kids können nichts kaputt machen in dem Sinne. Die sind da in ihrer eigenen sicheren Welt und können eben dann auch lernen, okay, so funktioniert eine Maschine und das ist jetzt irgendwie nicht die komische Technik, was macht die denn wieder, sondern ich bin da in Kontrolle und ich kann auch Fehler suchen und Fehler korrigieren, wenn ich mal mich verprogrammiert habe oder so. Und das nimmt halt auch viel von dieser Angst, die man da am Anfang hat.
Tatsächlich ist es so, dass die Kids eigentlich eher weniger Angst davor haben. Meistens ist der Lehrer, der dabei ist, oder wenn wir das Erwachsenen zeigen, die haben dann Angst davor, irgendwas kaputt zu machen. Weil bei denen ist es so, ich drücke 3 Tasten in meinem Browser und auf einmal funktioniert nichts mehr. Das kennst du vielleicht auch. Ja. Und das passiert halt bei uns eben nicht. Und die Erwachsenen tun sich dann schwer, diese Blöcke zusammenzusetzen. Und bei den Kids, die setzen das zusammen, drücken auf Start und entweder das funktioniert nicht. Mhm. Wenn es nicht funktioniert, dann fragen sie, warum es nicht funktioniert, aber es gibt nie den Punkt, dass sie Angst haben, irgendwo irgendeinen Baustein hinzusetzen. Das ist halt auch das ist eine Inspiration für Erwachsene, meiner Meinung nach. Das könnten viel mehr Erwachsene so machen.
Ja, vielleicht sind die Kinderlernprogramme auch was für Erwachsene, die bisher nichts mit Computern oder IT zu tun hatten. Ne? Aber ist dann das Erfolgserlebnis für die Kids im Endeffekt, dass sie das nachher geschafft haben, die Maus über den Bildschirm zu bewegen? Oder was ist das Erfolgserlebnis?
Ich würde sagen, das gehört sicherlich dazu. Also es gibt immer so ein bisschen zweierlei. Ne? Ich glaube, verstehen, aber auch spielerisch entdecken, das sind so die beiden Aspekte. Und dieses spielerische Entdecken, das ist sicherlich, dass man dann es geschafft hat, sein eigenes virtuelles Aquarium zu programmieren und es geschafft hat, dass die Meerjungfrau jetzt da von links nach rechts schwimmt oder sowas in die Richtung. Ne? Und ich glaube, das gehört sicherlich dazu, aber am Ende ist es halt auch viel, wir haben immer wieder Kids, die dann so extrem viele Aha-Effekte haben, ne? Dass man so davor sitzt und auf einmal dieses Konzept verstanden hat. Und dass das in der dritten, vierten Klasse schon passieren kann, das beweist eigentlich, dass das eine super Zeit ist, um mit dieser Thematik anzufangen. Und das ist letztendlich auch, was die Kids dann wirklich mitnehmen. Also wenn die irgendwie vor einem Problem sitzen und jetzt irgendwie funktioniert irgendwas nicht, das sind ja auch offensichtliche Fehler. Ne? Mal schwimmt der Fisch dann irgendwie kopfüber oder so und man denkt sich so, uff, da ist irgendwas nicht ganz richtig, nicht ganz wie in der Realität, da muss ich meine Programmierung eben anpassen. Und das können die Kinder dann eben auch selber. Und wenn der Fisch dann wieder richtig rumschwimmt, dann ist die Freude umso größer. Und wir haben auch immer mal wieder dann Kids, die sagen, ja, wie kann ich das denn jetzt dann zu Hause zeigen und so, ne, ganz normal. Also ich glaube, das ist vielleicht auch noch so der dritte Aspekt, dieses Weitertragen von den Erfahrungen. Und ich glaube, das macht denen auch Spaß, weil wir werden wirklich oft gefragt, auch in unseren Kursen und auch sonst, wie die Kids jetzt dann von zu Hause drauf zugreifen können. Und klar, können sie das, also einfach die Sachen mitnehmen, den Eltern zeigen und ja, das ist cool.
Was wir auch so machen als kleines Erfolgserlebnis, viele Kurse enden damit, dass die Kids sich gegenseitig ihre Projekte vorstellen. Und da kommen halt, obwohl das Level statisch ist, also es gibt nur einen Rahmen, den man erfüllen muss, oder erfüllen soll, gibt es doch sehr viele Lösungswege. Und das ist dann immer sehr interessant zu sehen, wie die Kids dann im Kreis alle rumlaufen und bei den anderen Kids die Levels spielen und gucken, was bei denen funktioniert und was bei denen nicht funktioniert. Das ist auch so ein kleines Erfolgserlebnis für die. Schön. Ist auch motivierend, ja.
Ja, auf jeden Fall. Wie sieht das denn eigentlich aus, wenn ich jetzt, wie gesagt, nochmal zurückdenke, ist denn die Hardware in den Schulen überhaupt vorhanden oder müsst ihr da auch selber noch die Computer mitbringen?
Also, die werden oft gefragt, ob wir Geräte mitbringen. Das ist so die dritte oder vierte Frage, die dann so in einem E-Mail-Verlauf irgendwann kommt. Machen wir nicht. Wir setzen voraus, dass die Hardware da ist. Tatsächlich ist die Software, die wir verwenden, sehr ressourcenschonend. Das läuft auch auf sehr alten Geräten. Man braucht Internet nicht unbedingt. Wir können die auch lokal laufen lassen auf dem Computer, diese Software. Mhm. Es ist eigentlich eine Webseite, die läuft. Mhm. Und für Webseiten braucht man nicht unbedingt Internet. Deswegen, es geht. Manche Schulen müssten schon besser ausgestattet sein. Also da gibt es noch Verbesserungsbedarf auf jeden Fall.
Mhm. Aber vielleicht da, also das sehen wir auch nicht als unseren Auftrag in dem Sinne. Wir glauben, dass wir eben dieses Fachpersonal und den Kompetenzmangel, den können wir verbessern. Mhm. Aber das Infrastrukturthema, dem wollen wir uns nicht annehmen. Da sind letztendlich Unsummen von Geldern nötig. Und vielleicht nochmal, um so ein bisschen so eine Gegengeschichte davon zu erzählen. Wir sind auch schon mal in eine Schule gekommen und wollten mit denen, das war ein besonderes Projekt, ausrichten und haben dann gesagt, okay, dafür brauchen wir auch besondere Hardware. Die heißen Calliopen, das sind quasi kleine so Mini-Computer, Mini-Platinen, mit der ich dann auf Basis grafischer Programmierung in der echten Welt etwas bewegen kann. Da kann ich dann einen Motor anschließen, ein ferngesteuertes Auto bauen, all sowas. Super. Und genau, und wir sind dann mit in die Schule rein, das war ein Piloten-Modellprojekt mit der Stadt und sind dann da in die Schule und haben gesagt, ja, wir bräuchten noch die und die. Und dann saßen die gerade zu zweit, die Lehrer, und meinten so, das habe ich schon mal gehört. Ich glaube, davon haben wir welche. Haben wir davon welche? Und dann stand halt irgendwo so ein Koffer von halt diesen 20 verstaubten Minicomputern rum, ja. Der halt wirklich, das ist ein Warenwert. Ne? Also das ist wirklich Minimum dreistellig, was da quasi rumsteht und nicht bespielt wird. Also es gibt beide Welten. Es gibt die Schulen, die wirklich noch gar nichts haben. Und es gibt, und das ist aber auch kein Fehler der Schule, sondern die Schule wusste halt nicht, das zu bespielen. Ne? Da fehlte einfach dann die Ausbildung. Das heißt also, es ist nicht damit getan, wir kommen nur mit Bildung. Es ist auch nicht damit getan zu sagen, da kommt jetzt nur jemand und stellt Laptops in die Schule, sondern man muss zusammenkommen. Und das ist genau, was wir machen wollen. Wir erwarten, dass das Land nachlegt, was die Infrastruktur angeht und wir kommen dann von unten sozusagen mit unserem Bildungsauftrag und unserem Bildungsangebot, würde ich sagen.
Ja. Schön, klasse. Wie finanziert ihr das Ganze? Also ihr habt schon gesagt, ihr bietet praktisch eure Lehrkräfte sozusagen preiswert den Schulen an. Ihr verkauft auch eure Lernmaterialien, denke ich mal. Aber reicht das dann aus? Kommt ihr damit über die Runden oder lebt ihr noch von Spenden? Wie funktioniert das? Ihr seid ja ein Verein.
Ja, tatsächlich sind wir alle ehrenamtlich in dem Verein. Ja. Das heißt, wir, die sich um die Organisation, um das Lehrkonzept, um die Software kümmern, wir machen das unentgeltlich momentan. Mhm. Und die Schulen bezahlen uns dann einen Betrag, der zu Großteil an die Kursleitung geht. Mhm. Und mit dem Rest müssen wir halt Sachen finanzieren, wie den Server, wo unsere Software halt drauf läuft. Wir haben doch sonst kleinere Ausgaben für Lizenzen, also so ein Programm schreibt sich ja nicht von alleine, da muss man auch irgendwie einkaufen, wir schreiben das schon selber, aber wir müssen halt die Software kaufen, mit der wir das schreiben. Das sind halt so Kostenpunkte, die wir übers Jahr decken müssen. Deswegen finanzieren wir uns momentan darüber, dass die Schulen uns halt diesen Betrag bezahlen.
Okay. Ja. Genau, vielleicht noch da als Ergänzung, also diese Kurse sind eben ein Teil, aber wir machen auch Projektgeschäft mehr oder weniger und bieten dann eben auch preiswerte Projektwochen an, mit denen wir uns dann auch weiter quersubventionieren sozusagen. Also alles, was sonst so anfällt. Wie Sebi aber schon gesagt hat, das Core-Team ist im Moment vollständig ehrenamtlich. Sobald wir sind gerade quasi so an dem Schritt, dass wir jetzt in die richtige Skalierung starten. Ne? Wir haben jetzt eben mal 4 Standorte aufgebaut, überprüft, was funktioniert nicht. Wie können wir jetzt möglichst schnell ganz Deutschland erreichen? Das ist ja irgendwie die Vision und die leben wir. Und an dem Schritt stehen wir gerade. Das heißt also, wir beschäftigen uns wirklich sehr akut, also deswegen sehr schön, dass du fragst, mit genau diesem Thema auch, wie kann man das nachhaltig gestalten, weil irgendwann muss halt auch jemand im Core-Team von dem Geld leben können. Ne? Und da sind wir aber ganz klar, es soll eigentlich nie Spende sein. Das ist einfach, was wir so ein bisschen aus dem sozialen Unternehmertum mitnehmen. Wir akzeptieren Spenden, aber darauf wollen wir nicht aufbauen, weil wir glauben, dass es nachhaltigere Modelle gibt. Und für mich ist Nachhaltigkeit quasi immer wertschöpfen und dafür in irgendeiner Form dann entlohnt oder bezahlt werden. Und das machen wir eben genau über diese Projektwochen zum Beispiel. Ne? Und ich hoffe sehr, dass das ausreicht. Wir rechnen das im Moment noch alles durch, aber es sieht so aus, als würde das zumindest funktionieren. Und alles, was dann an Spenden reinkommt, das kann dann in Entwicklung gesteckt werden.
Was man dazu vielleicht auch noch sagen kann, wir stammen ja aus diesem Social Incubator. Mhm. Und dieser Social Incubator setzt voraus, dass die Projekte, die daraus stammen, quasi mit einem Businessmodell funktionieren. Das ist jetzt sehr spezifisch, wahrscheinlich auch nicht so wie in den letzten Podcast. Das ist quasi Voraussetzung, dass dieses Projekt überhaupt funktionieren oder gestartet werden darf, ist, dass man das finanzieren kann irgendwann. Okay. Das ist, finde ich, ein sehr guter Ansatz, weil viele, die in die soziale Welt rausstarten, die haben eher nicht die Idee, wie das funktionieren soll. Und die hoffen dann, dass es von Spenden funktioniert, ja. Was funktionieren kann natürlich, aber nicht unbedingt immer klappt. Mhm. Und dann steht man an einem großen Punkt, wie macht man das denn jetzt? Und das ist halt bei uns eben nicht der Fall. Wir mussten das oft überdenken, dieses Konzept, und wie es genau finanzierbar wird. Aber wir haben eben mit dem richtigen Approach quasi angefangen. Mhm.
Sollten nicht grundsätzlich eigentlich auch Fördergelder für sowas zur Verfügung stellen? Also das sagt mir jetzt mein logischer Menschenverstand, dass irgendwie staatliche oder Bundesländer Fördergelder da zur Verfügung stellen sollten für so ein Bildungsding.
Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, man sagt ja auch immer wieder Digitalpakt und dann fragt man sich aber jetzt irgendwie, wo ist das Geld? Aus der Praxis weiß ich jetzt zum Teil zumindest, wo das Geld ist, nämlich in dem ewigen Teufelskreis von die Schulen müssen quasi ein Medienkonzept aufstellen, können das aber ohne eigenes Wissen natürlich nicht. Und das heißt also quasi ohne Gelder keine Hardware, auf der ich lernen kann, aber ohne... Dass ich, also wenn ich es nicht weiß, dann kann ich auch kein Konzept schreiben, um die Hardware zu beantragen. So, das heißt, da liegt irgendwo das Geld. Aber es gibt trotzdem andere Fördergelder. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch, wie gesagt, ein Projekt mit der Stadt. Und bei sowas, was dann irgendwie für uns quasi neue Möglichkeiten ermöglicht, solche Fördergelder nehmen wir auch in Kauf. Also wir haben zum Beispiel auch jetzt einen Antrag laufen zum Thema Erasmus Plus. Es gibt also eine internationale Kooperation, wo aus verschiedenen Ländern verschiedene Vereine Learning Tracks aufbauen, also Bildungsinhalte zu verschiedenen Themen. Und wir beschäftigen uns da mit dem Thema KI. Und genau das Projekt, das ist quasi so eine Art Subprojekt oder ein Partnerprojekt von uns. Wir sind alle im gleichen Verein und das Projekt heißt KI macht Schule und gehört eben auch dann zum IT for Kids e.V. Und da haben wir dann auch eine Fördergelder-Kooperation. Mhm. Das heißt, das ist schon in Ordnung. Jo. Wir machen nur keine Privatspenden jetzt. Zumindest ist das nicht Teil des Modells. Wir freuen uns immer.
Okay, ihr werdet sie nicht ablehnen, denke ich. Ja, okay. Wie ist das denn mit dem Feedback, was ihr so bekommt? Ihr habt gerade eben schon ein bisschen erzählt von den Kindern, wie sie so drauf reagieren. Was für Feedback bekommt ihr von den Lehrern, von den Eltern?
Ich glaube, das ist genau der schönste Teil dieser Arbeit ungefähr. Ich glaube, das ist häufig im Ehrenamt so, ne? Weil man halt auch, also dadurch, dass ich nicht bezahlt werde, ist jedem klar, dass ich kann daraus jetzt gerade sehr wenig ziehen für mich persönlich. Ich mache das nicht, weil ich da irgendwas gewinnen möchte, sondern ich mache das, weil ich davon überzeugt bin, daran glaube und das gilt für mein ganzes Team auch. Und wenn man mit so einer Einstellung halt irgendwas anbietet, dann sind die Leute in der Regel davon begeistert. Und wenn man dann auch noch sich einem sozialen Thema anliegt, was jetzt gerade, sieht man ja auch durch Corona, so enorm wichtig ist. Also das war schon immer so, aber jetzt auch durch Corona, wenn wir die Schulen anrufen, dann sind wir quasi am nächsten Tag im Schulrektorbüro oder was auch immer. Ne? Also das heißt, das macht wirklich Spaß eigentlich. Und ich habe auch noch, wir beide haben ja auch nebenbei noch normale Jobs. Sonst wird es ein bisschen schwer mit der Lebensfinanzierung. Aber auch da habe ich dann immer mal wieder Verkaufsgespräche, so richtig. Und dann weiß man halt, ne, da ist es wirklich trocken, da ist es eher so eine Art Kampf. So, man muss Argumente präsentieren und es wird irgendwie mal diskutiert. Und das ist halt ein perfekter Ausgleich, auch für uns persönlich, dass man dann eben auch mal was hat, wo einfach alle sagen, wow, danke, ist das toll. Mhm. Das gilt nicht nur für die Schulen, für die Kids und für die Lehrer. Zuletzt war ich jetzt auch im Rat vorgeladen, im Rat der Stadt Aachen. Und dann habe ich da eine Rede gehalten zu unserem Projekt. Und vorher hatten schon ein paar andere Redner gesprochen zu anderen Themen, Leerstand, Markt und so weiter. Und da kam dann immer mal wieder so ein bisschen Response, eine kleine Diskussion zu den ganzen Themen. Und bei uns, das war für mich eine transformative Erfahrung fast schon, haben dann alle Parteien eine Wortmeldung angemeldet und haben halt alle einfach nur sich bedankt und meinten so, wow, wir sind stolz und glücklich, dass wir euch haben. Und das ist halt, was einen wirklich astronomisch motiviert, weiterzumachen.
Ja, genau. Und das, unsere Kurse hat auch so ein bisschen motiviert. Ich habe selber ein paar Kurse schon gemacht, weil das ist jetzt auch nicht unbedingt die Norm bei uns. Also nur, wenn man bei uns Mitglied im Verein ist, muss man nicht unbedingt die Kurse machen. Mhm. Aber ich habe selber schon ein paar gemacht. Und die Kinder geben einem auch unglaublich viel zurück. Also sie sind unglaublich anstrengend zum Teil. Die tanzen auf den Tischen, wenn man da nicht hinguckt. Aber wenn das dann funktioniert hat und wenn so ein Kurs zu Ende geht, dann bedanken die sich auch immer und sind auch dann traurig, dass sie nicht mehr diesen coolen Kurs haben. Ja. Dass sie nicht mehr quasi vor ihren Freunden noch angeben können, ich habe jetzt Computerkurs. Ja. haben. Und das ist auch schon sehr motivierend, so ein paar leuchtende Kinderaugen da zu sehen. Und dann zu wissen, dass man das selber gerne als Kind gehabt hätte. Und dann zu wissen, dass die diese Chance haben, das ist schon sehr motivierend. Ja. Mhm.
Damit sprichst du was an, worauf ich auch noch drauf zukommen wollte, nämlich wie das denn war, als ihr klein wart. Könnt ihr euch noch erinnern, als ihr in der Grundschule wart? Gab es da bei euch schon irgendwie eine Berührung mit Computern?
Ja, also ich habe schon sehr, sehr früh angefangen damit. Ich hatte so einen Nachbarn bei mir in der Straße, der ist 2 Jahre älter und der hat dann irgendwann angefangen, so Computerteile zu sammeln. Er hatte seine ganze Wand voller Computerteile, hatte eine Grafikkarte hängen und da hing Mainboard rum, es war super cool. Und dann war ich immer bei dem und haben wir uns angefangen, mit so einer richtig schlechten Programmiersprache so kleine Mini-Programme zu bauen. Also wir haben Text genommen, weißt du, was eine Cäsar-Chiffre ist?
Habe ich schon mal gehört.
Das ist, ich vertausche A mit den nächsten 4 Buchstaben, okay. Also wird A wird zum D, D wird und so weiter. Ne? Das haben wir dann so Mini-Programme draus gebaut und haben uns Nachrichten hin und her geschickt. So, das war der erste Kontakt und da war ich, glaube ich, in der 3. Klasse. Mhm. Also genau die Zeit, in der wir auch eigentlich ansetzen. Und das, also ich hätte es gerne gehabt, genau sowas.
Aber in der Schule hattest du es halt eben genau nicht. Ne? Ich denke, das ist eben genau das Problem. Also da hast du scheinbar auch eine andere Erfahrung gehabt. Ich habe zwar auch früh mit der IT gestartet. Ne? Wir sind wirklich quasi die Vollblut-Nerds sozusagen. Das ist nicht fürs ganze Projektteam so. Wir sind tatsächlich auch viele irgendwie Lehramt, naturwissenschaftlich. Alles, was man eben so vor allen Dingen an der RWTH findet, bietet sich ja an. Und bei mir war es wirklich, ich hatte sehr, sehr wenig IT. Ich hatte nur in der 10. Klasse einmal einen Informatikkurs. Davor war ich zwar in einer Informatik AG, so ein Zusatzangebot, aber das wirklich mal zu lernen, das gab es nicht. Und in der 10. Klasse war ich damals schon total leidenschaftlich begeistert von dem Thema. Und meine ganzen Klassenkameraden waren es halt nicht. Und auch das hat mir unglaublich leid getan, vor allen Dingen. Oder so ein bisschen, ne? Das ist halt traurig, weil das ist wirklich so ein spannendes Thema. Und wenn man dann halt kein Lehrpersonal hat, was dafür begeistern kann, weil bei uns war das auch eher so ein nebensächliches Thema. Ne? Da war das einfach noch nicht so groß. Und wenn man das nur einmal in der 10. hat, dann ist es auch schwer dafür irgendwie was zu... Ja, da kann man keinen Funken mehr entfachen. Ne? Das muss einfach früher passieren. Und wenn man den sich dann nicht selber entfacht hat, zufällig, so wie bei uns jetzt, dann kommt das auch nicht mehr durch 10. Klasse, ein Jahr Informatik. Genau, deswegen ist es, glaube ich, super wichtig, dass es Zusatzangebote wie uns gibt.
Gibt es denn auch Kinder, die sich nicht für das Thema begeistern lassen? Du hast eben schon gesagt, manche tanzen auf den Tischen. Ich meine, das kenne ich von meinem 7-jährigen Sohn auch. Also das ist, glaube ich, normal in dem Alter. Aber gibt es Kinder, die sich da total sperren und da überhaupt keinen Bock drauf haben?
Ja, gibt es. Die sind sehr anfällig für Frustration, würde ich sagen. Okay. Also diese Programme funktionieren halt zum Teil nicht. Ne? Man geht dahin, man baut seine Blöcke zusammen, auf einmal funktioniert gar nichts. Und dann werfen die am liebsten die Maus schon durch den Raum und dann ist vorbei. Aber was macht man dann? Man setzt die meistens in Gruppen zusammen, mit denen dies funktioniert, weil Kinder lernen eigentlich am besten von anderen Kindern. Ja. Und dann probiert man denen halt irgendwie die Motivation wiederzugeben oder man sieht, oder die sehen selber, die anderen kriegen es hin, warum schaffe ich es nicht? Manche frusten dann halt noch mehr, das ist halt nicht schön, aber das funktioniert am Ende doch irgendwie. Ja. Also irgendwann kommen die zu dem Punkt, dann schaffen die es und dann ist das Erfolgserlebnis eigentlich noch größer. Wenn es halt wirklich gar nicht funktioniert, dann muss man auch bedenken, dass unsere Kursleitungen keine ausgebildeten Lehrkräfte sind.
Ja,
was machen die dann? Also wir raten denen dann, zum Lehrer zu gehen und dann gibt es halt ein klärendes Gespräch, wie das denn mittlerweile so ist an Schulen. Und genau das wird dann halt auch gemacht. Also man findet da immer einen Weg drumherum.
Ja.
Es gibt jetzt quasi nie ein großes Ende irgendwann.
Habt ihr denn vielleicht auch einen Tipp für Eltern, die jetzt zu Hause mit ihren Kindern ja eh schon das... aktuell immer große Probleme haben, Medienkonsum, wie fängt man damit an, wann fängt man an, den Kindern vielleicht Computerspiele in die Hand zu drücken, wann ist das richtige Alter, wie viel darf man da machen, pro Tag, pro Woche, keine Ahnung. Gibt's da, könnt ihr irgendwelche Tipps geben, was man tun kann als Eltern?
Also ich glaube, definitiv haben wir da Tipps, weil das ist quasi so ein bisschen ähnlich wie die Lehrer. Also die wollen ja eigentlich beide quasi Einfluss auf den Bildungslauf des Kindes nehmen und bei Lehrern wie bei Eltern denken wir eigentlich immer, dass auch die einfach so ein bisschen vor der Thematik zurückschrecken. Deswegen ist es ja so schwer, sich damit auseinanderzusetzen. Also man maßt sich selten an, da jetzt irgendwie dem Kind das Richtige rauszusuchen, weil es gibt halt wirklich eine große Auswahl an Themen und meistens sitzt man dann vor Google und weiß vielleicht schon gar nicht, was man da jetzt eingeben soll. Und da ist, glaube ich, der wichtigste Tipp, also nur Mut. Es gibt wirklich viele Angebote. Es gibt Online-Angebote, die man wahrnehmen kann. Wie gesagt, so jetzt mal als Schlagwörter ist sowas wie Scratch zum Beispiel. Das ist eine sehr große Online-Community für grafisches Programmieren, wo halt die Kids spielerisch selber auch lernen können. Das ist eine super, super Vorgängersoftware, die wir mal benutzt haben. Dann gibt es App-Camps, da sind Online-Lehrmaterialien. Es gibt Angebote wie den Lego Mindstorms, das ist natürlich jetzt schon ein echt teures Angebot, aber zum Beispiel dieser Mini-Computer, von dem wir eben sprachen, der kostet pro Stück 35 Euro. Und dazu gibt es dann auch meistens direkt kostenfreie Lehrmaterialien, die man auch zu Hause macht. Also ich glaube, das ist ganz gut so zusammenzufassen. Damals, mein Vater und ich, der hatten wir dann auch, also wir haben an was anderem getüftelt, aber ich weiß noch ganz genau, er hatte damals auch nicht so viel Ahnung von dem Thema. Wir haben irgendwas anderes gebastelt zusammen. Und jetzt tun wir mal so, als wäre IT auch basteln. Und ich glaube, das hat aber gar nicht geschadet, sondern dadurch, dass man als Erwachsener ja eigentlich auch ständig mitlernt und meistens schneller als das eigene Kind, kann man sich auch einfach mal zusammen mit der Keine-Ahnung-Thematik auseinandersetzen. Einfach mal irgendwie, ne, für 35 Euro oder sowas das erste bestellen oder mal ein bisschen googeln. Es gibt diese Angebote, nur Mut. Und damit kann man auf jeden Fall mal schauen, ob das Kind halt auch Interesse an der Thematik entwickelt. Ne? Und ich glaube, das ist so.
Ich würde auch unbedingt empfehlen, so einen handwerklichen Ansatz zu wählen, also dem etwas wirklich baut, weil das ist genau noch dieses Zwischenmaß, was eben angesprochen zwischen, wie viel Zeit verbringt mein Kind vom Computer. Dieses, wenn man sich handwerklich damit beschäftigt und dann hat diesen Computer nebenbei, dann wechselt man halt immer zwischendurch. Man baut was, man testet was, man baut wieder zurück, dann hat man halt dieses Hin und Her, was, glaube ich, so ein guter Mittelweg ist, um zu vermeiden, dass man halt nur noch in einer Welt unterwegs ist. Ja. Wobei ich, glaube ich, sagen kann für uns beide, wir sind eher so ein Negativbeispiel, was so Computerzeit angeht. Zumindest bei mir war es, als ich klein war, relativ viel, muss ich schon sagen.
Ist ja trotzdem was aus dir geworden und du siehst auch nach einem ganz sympathischen Kerl aus. Also scheint nicht so falsch gewesen zu sein, was du da gemacht hast. Ja gut, wie heißt dieser Computer, dieser für 35 Euro, den du eben meintest, Finn, was man als Einsteigermodell nehmen könnte?
Das ist der Calliope Mini. Das ist ein, genau, also so eine Art Mini-Computer, den schließt man dann auch an seinen Rechner an. Wir benutzen den auch bei uns, der wird aber deutschlandweit benutzt. Ich glaube, in Rheinland-Pfalz kriegt sogar jede Schule einen Satz davon oder so. Also das war auf jeden Fall mal angedacht. Ob das umgesetzt wurde, habe ich nicht verfolgt, aber das heißt also, das ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, um einfach mal, wie Sebi schon gesagt hat, die IT auch aus dem Computer rauszuholen. Ne? Also wenn man den schon anmacht, dann blinkt da direkt einem so ein Smiley-Gesicht entgegen und dann kann man halt den Code, der da gerade drauf ist, per USB an den Rechner anschließen, macht dann eine Webseite auf, sieht alles topmodern aus und wirklich verständlich für Kids eben. Das heißt also, das kann auch der Erwachsene, der das mal ausprobieren möchte für sein Kind. Und dann habe ich halt irgendwie direkt die Möglichkeit zu sagen, gut, und jetzt versuche ich mal, dass es erst ein glückliches Gesicht ist und danach ein trauriges Gesicht, so im Wechsel. Und dann sind da noch so Tasten drauf und dann sage ich, gut, jetzt baue ich vielleicht mal so eine Art Tamagotchi. Das heißt also quasi, der ist irgendwie die ganze Zeit glücklich, wird dann über eine Zeit irgendwann traurig, guckt dann traurig. Und wenn man dann abwechselnd die Tasten drückt, dann spielt man mit dem und dann wird er wieder glücklich, sowas in die Richtung. Mhm. Ne? Man muss sich halt wirklich... Deswegen machen wir das ja auch bei uns in den Kursen, ein spielerisches Ziel setzen, wo man hin möchte. Etwas, was man erschafft, etwas, was es vorher eben nicht gibt und was du dir dann baust. Und dafür gibt es aber eben dann auch diese vorhandenen Lehrmaterialien. Zum Beispiel von uns, aber auch von wirklich vielen anderen Anbietern. Also einfach mal so einen Calliope Mini holen. Dazu dann ein Calliope-Projekt googeln, wie zum Beispiel Tamagotchi, ferngesteuertes Auto. Da braucht man dann noch ein bisschen mehr Equipment, aber das ist dann nach Schwierigkeitsgrad sortiert. Und damit kann man eigentlich sofort starten. Und wenn da zum ersten Mal dann die Smileys blinken oder das Herz oder ne, und man irgendwie seinen Namen über den Bildschirm laufen lässt, dann hat man auf einmal eine ganz andere Verbindung zu der Thematik.
Ja, das stimmt. Hört sich super an. Was ist denn euer großes Ziel, eure Vision? Wollt ihr deutschlandweit unterwegs sein? Du hattest das eben schon mal angedeutet, dass es so dein Wunsch wäre. Im Moment seid ihr hauptsächlich in der Region Aachen unterwegs, oder?
Genau, also primär sind wir in der Region Aachen. Ich würde das jetzt mal als unsere Heimat oder unseren Leuchtturm so beschreiben. Ne? Aber wir wollen auf jeden Fall, also ich glaube, den Ansatz, den wir haben, der funktioniert in ganz Deutschland. Ne? Man muss nicht lange über die Tellerränder schauen, um zu sehen, dass alle gerade dieses Problem haben und wir hier eine pragmatische Lösung haben. Wir sind also gerade auch sehr aggressiv dabei, neue Standorte zu eröffnen. Wir brauchen quasi zwei Leute, die den Standort leiten, da ein bisschen Schulen rekrutieren, Studis rekrutieren. Es ist alles da. Wir haben das Lehrkonzept, wir haben die Software, wir haben das Flyer, Infomaterial. Das heißt also, wir können jetzt super schnell anfangen, da rauszugehen und das wollen wir und Deutschland ist das Ziel, auf jeden Fall. Und am Ende ist das Ziel vor allen Dingen, dass digitale Bildung in Deutschland auf Vordermann gebracht wird, glaube ich.
Mhm. Das kann ich verstehen. Ich denke, das ist auch wichtig. Hat im Endeffekt Corona euch dann jetzt so ein bisschen auch da vorwärts gepusht, weil ja jetzt viele Leute gemerkt haben, es fehlt an digitaler Bildung und an digitaler Ausstattung?
Ja, also erstmal hat Corona so einen Stopp gemacht bei uns. Also die ganzen Kurse, die wir am Laufen hatten, die konnten wir so natürlich nicht fortführen. Zumindest in NRW ist es sogar so, dass Kurse nur noch im Klassenverband stattfinden dürfen. Generell habe ich jetzt bei Corona gar nicht so den riesen Unterschied gemerkt, weil die Schulen wussten eigentlich schon vorher, dass sie das brauchen. Okay. Das ist nicht erst seit Corona denken sich, wir müssen jetzt so ein Bildungsangebot haben. Das wir haben auch vorher schon, wir hatten schon immer offene Türen, wenn wir irgendwo hingekommen sind. Ja, okay. Deswegen ist es für mich jetzt nie so der Unterschied gewesen. Was ist bei dir?
Nee, hätte ich jetzt auch tatsächlich so gesagt. Also man würde das denken und ich glaube auch, dass sich vieles jetzt digitalisiert in unserer Welt, aber die Schulen, denen war auf jeden Fall das schon klar. Und den Entscheidern war es letztendlich auch klar, dieses Defizit. Das heißt also, die Gesellschaft ist jetzt an dem Punkt. So, und deswegen sind wir jetzt auch natürlich so aggressiv in unserer Skalierung, weil jetzt suchen alle nach Digitalisierung, alle nach Lösungen. Und das heißt, wir haben hoffentlich genau diese Lösung. Das heißt also, Rückenwind sicherlich, aber die Ernsthaftigkeit der Lage, das war schon vorher den Schulen zumindest bewusst.
Wie kann man euch denn helfen, wenn man das jetzt hört und sich denkt so, ja, absolut richtig, was die beiden da sagen und ich würde gerne, dass das auch vorangetrieben wird. Was kann man tun, um euch zu helfen? Also praktisch sich zur Verfügung stellen als Leiter so einer Gruppe in einer anderen Stadt, oder?
Es kommt total darauf an, wer du bist. Als Studi sicherlich, also genau, wir suchen gerade einfach Standortteams. Wir sind Studenten, genau, Studenten. Das, ehrlich gesagt, die Standortteams könnten auch nicht Studis sein, da sind wir flexibel. Nur die Leute, die letztendlich Kursleitungen machen, also unsere ehrenamtlichen Studis, die sind im Regelfall wirklich Studenten. Für die Standortteams brauchen wir einfach Leute, die Lust haben, diese Standorte zu leiten. Wir haben alles automatisiert, es ist wirklich alles da. Und jeder, der auf uns zukommt, mit dem wollen wir dann zusammen eben so einen Standort auch aufbauen. Das gilt für alle Leute, die in die Richtung denken. Wenn es jetzt quasi aber nicht darum geht, sich intern mit einzubringen, sondern eher extern zu helfen, dann ist es vor allen Dingen für uns die Thematik Vernetzen. Mhm. Ist natürlich super relevant. Also man sieht ja an unserer Historie, wir kommen quasi, ich sag mal so, wir sind so ein bisschen der Ansatz von unten. Ne? Also so, das Land hätte beim Thema Bildung auf jeden Fall agieren müssen und jetzt agiert ja, es passiert ja auch gerade Step by Step was, aber wir sind halt quasi der Approach von unten und wir kämpfen uns so langsam von Stufe zu Stufe und früher sind wir noch zu jeder einzelnen Schule hin, danach geht man irgendwie zu den Schulträgern, jetzt gehen wir schon zu den einzelnen Städten und reden dann mit denen so ein bisschen, ne? Und alles, was uns quasi hilft, das so ein bisschen mit nach oben zu gehen, um möglichst flächendeckend unser Angebot anzubieten, das ist natürlich einfach, was uns beim Thema Vernetzen hilft und das kann sicherlich jeder. Und ich glaube, das sind eigentlich so die zwei größten Punkte. Ansonsten weitererzählen, weil wenn man selber jetzt gerade kein Studi ist oder was auch immer, dann kennt man sicherlich Leute, die da Interesse dran hätten. Und genau, wir freuen uns auch immer wieder auf neue Schulkontakte, egal eigentlich aus welcher Stadt. Bis jetzt haben wir immer noch eine Lösung gefunden. Das heißt also, auch wenn jetzt hier gerade eine Lehrkraft zuhört oder irgendwie so, oder eine Schulleitung, das ist ganz egal. Wir sind immer auf IT4Kids erreichbar, also einfach einmal googeln, dann tauchen wir da schon auf und da haben wir eigentlich alles. Also für alle Probleme haben wir im Moment eine Antwort. Wir sind auch, was Städte angeht, wo wir noch keinen Standort haben, unglaublich kulant, was irgendwie Hilfe oder Lehrmaterial angeht. Das ist eigentlich alles, alles wird da mehr oder weniger geteilt, so ganz Non-Profit-Style eben.
Super. Ich frage eigentlich meine Interviewpartner immer nach einer schönen Geschichte, die ihr so mit dem Projekt verbindet, die ihr vielleicht im Kopf habt, was ihr erlebt habt mit den Kindern oder im Aufbau eures Vereins. Irgendwas, was euch besonders im Kopf geblieben ist, irgendwas Schönes oder was total Verrücktes. Ich weiß nicht, was habt ihr zu erzählen? Sebastian?
Ich habe ganz lange in dem Projekt hier mitgearbeitet, ohne so einen Kurs wirklich zu machen. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt musst du da auch mal sehen, was du da den Leuten auch verkaufst. Also jetzt nicht, wir verkaufen das schon, aber... Verstehe, ne, ja. Ne? Also dann bin ich da hingekommen, das war meine erste Kursstunde. Ich habe gedacht, jetzt werde ich da von so einer Meute Schülern überrannt. Ich hatte gar keine Ahnung, was passieren soll. Dann bin ich da reingekommen und es kam wirklich eine Meute von Schülern angerannt. Also es war genau das, was ich erwartet habe. Und das war alles wild und laut und man hatte ja gar keine Ahnung. Ich bin überhaupt kein Lehramtler. Ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Ich bin da reingekommen und mir gedacht... fangen erstmal an mit dem Spiel. Ja. Und dann die ganzen Kids so, ja, ist schon mal ein Spiel am Anfang, das ist schon mal super. Und dann haben wir mit denen angefangen, so ein Labyrinth aufzubauen. Das ist eigentlich so das Standardding, was wir in der ersten Stunde machen. Dann bauen wir ein Labyrinth aus Tischen und Stühlen.
Also analog ist
das. Genau, das analoges Programmieren würde man das nennen. Und dann haben wir die ganze Stunde lang eigentlich nur so ein Spiel gespielt, wo sich einer die Augen zuhalten musste und dann stand jemand anderes dahinter und hat das Kind so dann durchgeleitet. Jetzt gehst du 30 Stunden nach vorne und so. Und das hat so gut funktioniert, dass ich danach so ein bisschen, also ich war schon stolz auf mich, dass ich das hinbekommen habe, so eine Gruppe von Kindern alleine, dass ich das hinbekommen habe. Das war schon so mein Moment so in den ersten Jahren.
Ja. Das glaube ich, ja. Wie ist das denn allgemein? Okay, das ist jetzt was Analoges gewesen, aber sind Mädels und Jungs gleichmäßig begeistert?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch 50-50 in den Kursen drin. Wir legen auch sehr stark Wert darauf, dass das so bleibt. Mhm. Das ist beide riesige Begeisterung dafür. Mhm. Die Mädchen eher weniger frustanfällig, würde ich sogar sagen.
Ah, sehr schön. Das starke Geschlecht.
Ich glaube, vielleicht auch noch zu dem Punkt Gleichstellung. Ja. Also wie Sebi schon sagt, wir evaluieren unsere Kurse, ja. Und zwar nach jeder Kurs schon. Das heißt, wir wissen wirklich, wie viele Mädels, wie viele Jungs waren irgendwie dabei. Mhm. Es ist wirklich 50-50. Und das, was auch für uns ziemlich cool ist, ist auch unsere Kursleiter, unsere Studis, ja, sind im Moment verteilt auf 40% Mädels, 60% Jungs. Und das ist insofern besonders, als dass in Aachen die Mädelsverteilung quasi wesentlich schlechter sind. Also wir sind wesentlich über dem Durchschnitt. Da sind eben viele sehr technische Fächer, wo leider im Moment halt noch wenig Mädels vertreten sind. Und das heißt also, das sind nicht nur die Schüler, die dafür begeistert werden, sondern eben, oder die Schülerinnen in dem Fall besonders, sondern eben auch die Kursleiterinnen, die das gerne machen. Vielleicht noch so als crazy Story von meiner Seite, das ja. ist dann eher so, man sieht das immer, Sebi und ich sind deswegen, es ist immer ironisch, wenn wir zusammen rumlaufen, weil Sebi ist so ein bisschen der richtig im Doing drin ist und wirklich die ganzen Fehler sieht und ich bin eher der nach außen rumläuft und sagt, ah, oh, es ist so perfekt und es ist alles toll und deswegen ergänzen wir uns ganz gut, deswegen sind wir auch zu zweit heute hier, ja, und deswegen sind meine Geschichten auch immer so ein bisschen, weiß nicht, abgehobener sozusagen, was das angeht, und für mich war die verrückteste Geschichte bis jetzt, also man lernt ja, gerade in der Non-Profit-Work geht es ja viel auch um Netzwerk, ne? Wen kennst du, wen lernst du kennen, und wir hatten zum Beispiel auf unserem letzten Girls Day 2019, haben wir 100 Mädels eingeladen in unsere Digital Church in Aachen, das ist so ein Startup-Incubator, und haben da mit denen auch genau diese Projekte gemacht und da hat zum Beispiel Armin Laschet mal vorbeigeschaut und so, das sind alles ganz coole Bekanntschaften. Die mir bis jetzt am meisten im Kopf geblieben ist allerdings die mit einem Rechtsanwalt, okay, der uns mal bei der Ausgründung beraten hat, und der ist schon relativ also erfahren. Mhm. Ich glaube, der macht das jetzt auch primär noch, ne? Also der berät uns auch einfach aus Goodwill. Mhm. Und der hat dann wirklich Geschichten erzählt, wo man sich denkt so, wow, wie verrückt, dass man jetzt solche Leute über dieses Engagement kennenlernt. Er hat dann erzählt, dass er irgendwie vor Jahren mal ein Sportevent organisiert hat. Und dann haben die in ihrer Finanzplanung Flutlichtanlagen vergessen. Ne? Das ist halt mal eben so, das sind ja Millionen, also wirklich. Ich glaube, es ging wirklich um 1 bis 2 Millionen Euro, die da gefehlt haben. Oder wahrscheinlich waren es damals noch D-Mark. Also war wirklich schon lange, lange her. Und dann hat er irgendwie erzählt, und das ist ganz verrückt, ich weiß immer noch nicht, ob ich das glauben soll, dann hat er irgendwie erzählt so, ja, und dann habe ich halt irgendwie den nicht Staatssekretär, irgendwie sowas in die Richtung, irgendwas ganz Hohes angerufen, und dann war das halt da so, ne? Und das war halt vor allen Dingen, er hat mir halt so gesagt, so, wie bei ihm Netzwerk funktioniert, und die Realität liegt sicherlich irgendwo dazwischen, aber das ist, was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, dass ja. man halt durch Engagement und durch alles, was man so zusätzlich in die Gesellschaft reinsteckt, auch unglaublich viele neue Teile der Gesellschaft kennenlernt. Und das war sicherlich ein neuer Teil für mich, diese 2 Millionen Euro Flutlichtanlage beim Staatssekretär klargemacht. Ja, ich weiß gar nicht, ob das politisch funktioniert, ob der das überhaupt ja. freigeben kann, aber...
Hat er vielleicht aus seinem privaten Salär genommen. Also ich wünsche euch, dass ihr auch solche Netzwerke irgendwie peu à peu aufbauen könnt. Vielleicht nicht ganz so hoch, aber in die Richtung.
Ganz so verrückt.
Ja.
Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also der Social Incubator, wo wir herkommen, den kennst du wahrscheinlich sogar schon. Ich weiß nicht, ob einige Zuhörer den kennen. Das ist Enactus. Enactus ist ja deutschlandweit und wir sind eben ausgegründet aus diesem Incubator, was ja auch das Ziel ist der meisten Projekte, eben auf eigenen Beinen zu stehen. Und das machen wir jetzt auch. Und da heißt es ja schon, unternehmerisch die Welt im Kleinen verbessern. Und das ist, würde ich sagen, genau, was wir machen. Nur dass im Kleinen jetzt immer mehr Städte betrifft, sozusagen. Und irgendwann ist es dann hoffentlich im Großen die Welt verändert. Aber bis wir da sind, dauert noch ein paar Jahre.
Ja, schön.
Ja.
Kannst du dich auch damit identifizieren?
Ja, auf jeden Fall. Also wir noch nicht bei der Welt, da sind ja. wir noch nicht ganz angekommen. Aber ich finde, dass es ganz viele soziale Projekte gibt, die jetzt im Ausland beschäftigen. Das ist auch super gut. Aber wir haben auch soziale Projekte hier, die hier vor Ort helfen können. Und ich finde es richtig, dass es auch hier Projekte gibt, die so wie unser Projekt anfangen, im Kleinen, peu à peu alles zu verbessern, ein bisschen anzuheben, den digitalen Bildungsstandard hier. Und das ist eben meiner Meinung nach auch weltverbessernd.
Ja, finde ich auch definitiv. Also ich werde auf jeden Fall auch mal unserer Schulleitung euer Projekt nahebringen.
Ja,
schon mal die nächsten.
Ja,
sehr gut. Sehr schön. Mein Podcast, da dreht sich ja auch alles um Nachhaltigkeit und Innovationen und so. Wie spielt denn Nachhaltigkeit in eurem Leben eine Rolle?
Das ist eine gute Frage. Wir setzen uns häufig mit dem Thema auseinander. Wir sind auch in einigen Fokusgruppen zum Thema Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist für viele Menschen vorbelastet mit ökologischer Nachhaltigkeit. Deswegen muss man da, ne, dazu leisten wir einen geringen Beitrag. Wir sind zwar komplett no paper, alles digital. Wir wollen auch nie ein Office haben oder so. Wir haben vielleicht mal eine Postanschrift, aber sonst machen wir super viel Remote, also New Work. Diese Prinzipien, die verfolgen wir intern. Aber sonst können wir als Projekt natürlich nur sehr wenig zur ökologischen Nachhaltigkeit beitragen. Mhm. Was wir aber nachhaltiger machen, ist in meinen Augen vor allen Dingen die Gesellschaft oder die Städte letztendlich. Ne? Also wir schaffen eben genau diese Vernetzung zwischen der Hochschulgesellschaft und der Stadtgesellschaft. Und das ist sowas, ich glaube, das ist, warum der Ansatz auch so gut funktioniert. Und ich glaube, das würde ich als nachhaltig bezeichnen. Also dass wir ein Modell gefunden haben, was Vorhandenes kombiniert. Und letztendlich, und ich glaube, das ist der Core-Gedanke von Nachhaltigkeit, den Kuchen für alle vergrößert hat. Ne? Da ist jetzt irgendwie kein Stückchen weg der leckeren Torte, sondern alle haben ein bisschen mehr. Und ich glaube, das macht uns nachhaltig.
Ja, wir sind halt im People-Segment, würde ich sagen. Also jetzt hier so wieder so ein englischer Begriff reingeworfen. Aber wir kümmern uns, also unser Ziel ist es ja, dass wir nachhaltig das Leben von Leuten verbessern können. Mhm. Durch einen besseren Bildungsstandard, durch ein Grundinteresse, das vielleicht wecken, was nicht mal wirklich irgendwann Einfluss nehmen wird, aber Einfluss nehmen kann, positiv. Mhm. Und das ist halt auch ein Aspekt von Nachhaltigkeit, der oft übersehen wird, genau dieser Bildungsstandard. Ja. Ja. Und da setzen wir halt an.
Ja, definitiv. Also für mich ist auch das Nachhaltigkeit. Trotzdem interessiert es mich privat von euch beiden, weil ich habe das Gefühl, eure Generation agiert sehr nachhaltig. Seid ihr privat auch nachhaltig ökologisch unterwegs?
Also wir versuchen es auch, also ich kann nicht für dich sprechen, aber ich versuche es auf jeden Fall. Ich bin relativ viel gezwungen zu reisen, nehme aber also immer eigentlich die Bahn, wenn es sich anbietet. Das ist so ein bisschen, also, es ist nicht immer möglich, genau, es kommt halt darauf an, wo man hin muss und wenn dann irgendwie die Firma, der Kunde, was auch immer, ohne öffentlichen Nahverkehr anzubinden ist, dann muss man halt mal aufs Auto umsteigen, aber ich denke, das auf jeden Fall und ich vor allen Dingen bei meinem Konsum würde ich mich als extrem nachhaltig bezeichnen. Also ich bin fast schon, Minimalist stimmt jetzt nicht, aber ich überlege mir sehr gut, was ich kaufe. Das liegt wahrscheinlich auch an meinem Nerd-Charakter, weil ich denke mir vieles so in Prozessen und überlege dann halt auch, okay, wie würde sich dieser neue Gegenstand jetzt in meinen normalen Alltag so ein bisschen eingliedern. Ne? Ich bin sehr effizient getaktet oder nachhaltig getaktet, wer weiß. Und das heißt also vor allen Dingen bezüglich Ernährung, aber auch Konsum von eben, also einfach Medien, was auch immer, was ich alles kaufen müsste für die Wohnung, bin ich sehr vorsichtig immer mit.
Cool. Ja, bei mir, ein Auto besitze ich gar nicht, braucht man nicht in Aachen. Ich komme mit der Bahn, mit dem Bus ganz gut zurecht. Und sonst, ich probiere so ein bisschen meinen Fleischkonsum tatsächlich zu reduzieren. Der ist schon sehr niedrig mittlerweile. Also ich glaube, ich maximal einmal in der Woche esse ich noch Fleisch. Und sonst ökologisch nachhaltig. Ich wohne in einer kleinen Wohnung, da kann man eh nicht so viel reinstellen. Man kann sich nicht viel Möbel kaufen. Klamotten kaufe ich mir auch eher selten tatsächlich. Da tatsächlich nicht Secondhand, das vielleicht irgendwann. Meine Schwester ist also meine Inspiration vielleicht so in die Richtung. Die kauft nur noch Secondhand. Ich denke, das ist so mein nachhaltiger Faktor.
Ja. Vollkommen in Ordnung. Also ich werte das auch nicht. Mich interessiert es halt nur so, was ihr so macht. Schön. Ja, klasse. Da bin ich auch schon am Ende des Interviews eigentlich mit euch angekommen. Die letzte Frage, die ich stelle, ist eigentlich immer ein Buchtipp, weil ich so gerne lese und ich denke, vielleicht kriege ich von den interessanten Gästen, die ich immer so interviewen darf, dann auch immer interessante Buchtipps. Sebi, du bist nicht so die Leseratte, hast du erzählt?
Nee, keine Zeit mehr dafür so, beziehungsweise ich kann mich nicht dazu motivieren, was zu lesen. Wenn ich so ein Buch finde, was mir gefällt, dann werde ich da sicherlich mal anfangen. Ich habe da so eine Liste, aber ich habe mich bisher nicht motivieren können, dazu das anzufangen tatsächlich.
Ich glaube, in deinem Kopf gibt es wichtigere Probleme, also dann folge gerne diesen. Und bei dir, Finn?
Also meine Buchempfehlung, was ich jetzt zuletzt gehört habe allerdings, ist Thinking Fast and Slow. Mhm. In dem Buch geht es darum, wie Menschen denken und Entscheidungen treffen. Und die Haupthypothese, die aufgestellt wird, ist, dass man, wenn man über ein Problem sich überlegt, dann handelt der Mensch in zwei Systemen. Ein sehr schnelles, ein intuitives, ein impulsives System 1, das ist das Fast Thinking. Und dann gibt es noch das System 2, das langsame, rationale Denken. Und wir Menschen streben laut diesem Buch und den darin befindlichen Studien danach, diesen kognitiven Aufwand möglichst zu vermeiden des System 2. Das heißt, wir denken viel in System 1. Ne? Das sind so, das sind quasi deine Impulsivreaktion, wenn du irgendwas hast. Und das ganze Buch befasst sich eigentlich damit, im ersten Teil zu beweisen, wie oft System 1 eingesetzt wird. Und dann im zweiten Teil oder dann im folgenden Teil eben, das wirklich Stück für Stück zu zerlegen und sagen so, und System 1 kann quasi so oft ausgetrickst werden, dass wir alle angehalten sein sollten, immer unser, oder häufig unser System 2 auch mit einzusetzen. Meine Lieblingsfrage aus dem Buch ist da, Wie viele Tiere nahm Moses mit auf die Arche? Jetzt kann man sich mal ein bisschen drüber nachdenken. Die einen oder anderen kennen die Frage vielleicht. Die meisten Leute würden jetzt überlegen und sagen, puh, ja, weiß nicht, ein paar von jeder Art oder so, genau. Und dann wird einem auf einmal klar, Moses hat gar keine Tiere mit auf die Arche genommen. Es war ja eigentlich Noah. Und das ist eben genau, wo dein System 1 angesprungen ist und quasi schon impulsiv wirklich gesagt hat, ja, dass dieses Problem, die Problemstellung, die scheint richtig zu sein. So, ne? Das ist quasi der biblische Kontext. Das heißt also, deine generellen Assoziationen, die du mit dieser Frage verbunden hast, die haben alle irgendwie gestimmt. Und deswegen hast du dich gar nicht mehr damit auseinandergesetzt, was ich dir gerade eigentlich gefragt habe, weil du hast nur die Arche gehört und dir gedacht, ah, Arche, ja, Moses, biblischer Kontext, passt schon. Wie viele Tiere waren das nochmal? So, und beschäftigst dich dann damit. Und es ist dann unglaublich spannend. Da werden halt super viele dieser Beispiele angeführt, wo dein System 1 eben unglaublich versagt. Und das Tolle ist, dass diese Beispiele immer sozusagen als Mitmachbeispiel sind. Also es wird halt immer erst die Frage formuliert, ohne das vorwegzunehmen. Und jedes Mal, wenn man es dann im Auto sitzt und hört oder auf der Couch sitzt und liest, fällt man auch drauf rein und denkt sich so, oh Mann, machen wir das wirklich alle? Das ist ja dramatisch für unsere Zukunft als Menschheit fast schon. So. Also wirklich, da kommen dann Existenzängste auf einmal. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber das ist quasi cool. Und danach wird dann eben auch sich damit befasst, wie man System 2 überhaupt anregen kann. Und es gibt dann zum Beispiel immer wieder Studien, wo dann eben eine Frage formuliert wurde, die ähnlich suggestiv war, ne? wie hier die Arche Moses. Mhm. Und einmal, der Test wurde ausgegeben an zwei Gruppen. Mhm. Die eine Gruppe hat die Frage in einem ganz normaler Schriftart, schön leserlich bekommen und hat es quasi konsistent, wirklich, ich glaube 60-70% haben die Frage falsch beantwortet. Mhm. Und der andere Teil hat die Frage in einem schwer lesbaren Text bekommen, etwas kleiner, man musste halt irgendwie hingucken. Und dieses Hingucken, das hat einen, man sagt, cognitive effort, also einen gedanklichen Aufwand erzeugt, der bei uns Menschen dann scheinbar dieses System 2 anschmeißt. Und bei diesen Leuten waren die Testergebnisse viel, viel besser als bei der anderen Vergleichsgruppe. Und das ist unglaublich, das ist einfach so ein, das heißt also, man müsste fast schon überlegen, wie kann ich das auch, und das wird dann eben auch im Buch beschrieben, wie könnte man das in sein Leben einbauen, um halt öfter auch mal das eigene System 2 zu fordern und nicht zu sagen, ah, ich gehe jetzt mit der Impulsiventscheidung, weil mein System 1, das regelt das schon.
Also wenn ich jemanden wirklich zum Nachdenken irgendwie kriegen möchte, dann muss ich unleserlich schreiben.
Oder undeutlich reden, ja. Das ist meine Strategie seit der Schulzeit. Ich wollte einfach, dass die Lehrer gut über meine Antworten nachdenken, deswegen.
Ja, cool. Aber ein sehr netter Tipp. Vielen Dank, lieber Finn. Vielen Dank, lieber Sebastian. Schön, dass ihr hier wart, dass ihr extra nach Köln gekommen seid. Ich hoffe, ihr habt noch irgendwas anderes Schönes in Köln vor. Und ja, vielen Dank für eure Zeit und viel Erfolg noch für euer Projekt. Dankeschön. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Wollt ihr mehr über dieses interessante Projekt erfahren? Dann klickt auf die Links in den Folgennotizen. Dort findet ihr auch Links zu den Tipps, die Finn und Sebastian im Laufe des Gesprächs gegeben haben. Ich fände es ja toll, wenn IT for Kids bald deutschlandweit angeboten und damit die Digitalisierung in den Schulen endlich angetrieben würde. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.